Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von SK, der Premium-Handschuhhersteller für Feuerwehr und technische Hilfeleistung. Absolute Feuerresistenz, maximales Griffgefühl, uneingeschränkte Sicherheit bei jedem Handgriff. Kompromissloser Schutz seit 1912.
Wenn man abends zu Hause sitzt und plötzlich eine Explosion hört, dann heißt das nie etwas Gutes. Die meisten gehen wahrscheinlich zum Fenster, schauen hinaus, wo der Knall herkommt. Wenn man aktives Mitglied bei der Feuerwehr ist, dann gehen viele nicht zum Fenster, sondern direkt in die Garage, zum Auto oder sie schwingen sich aufs Fahrrad und fahren direkt in die Feuerwehr. Genau das ist passiert in Jenbach im Bezirk Schwaz in Tirol. Im August 2024 ist plötzlich eine große Explosion zu hören, kilometerweit. Eine Staubexplosion in einem Silo, in einem holzverarbeitenden Betrieb. Und kurz darauf ist eine zweite Staubexplosion zu hören. Und die Sirene hallt durch Jenbach. Um diesen Einsatz geht es heute. Damit Servus, Hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist der Einsatzleiter. Er ist Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Jenbach. Hauptbrandinspektor Alexander Aschenwald. Alex, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Alex, was ist da genau passiert bei euch? Wie hast du das in Erinnerung?
Ja, wir wurden alarmiert mit dem Einsatzstichwort Brandmeldealarm, was aber dann nach wenigen Sekunden oder einer halben Minute, besser gesagt, erhöht worden ist auf Explosion, Gewerbe. Und da haben wir dann schon gewusst, was uns erwartet, weil wir wurden ja im Vorhinein schon durch lautstarke Explosionen auf den Einsatz aufmerksam gemacht.
Und wir haben einen Mitschnitt dieser Explosion, da hören wir kurz hinein. Ja, da ist die Explosion zu hören. Und kurz darauf startet schon die Sirene. Warum Explosion und Sirene so knapp beisammen sind, darauf kommen wir dann im Laufe der Folge noch. Alex, wo warst du, als du die Explosion gehört hast?
Ja, sie war bei der Schwiegermutter eingeladen zum Essen und plötzlich gab es einen lauten Knall. Dann hat sie mich gefragt, ob der Steinbruch da nahe heute Abend beim Sprengen ist. Dann sage ich, um 20.40 Uhr wird kaum der Steinbruch noch sprengen. Das kann nur einer sein und das wird wahrscheinlich der holzverarbeitende Betrieb sein. Und kurz darauf ist dann eh schon die Alarmierung gewesen. Die Schwiegermutter wohnt Luftlinie ungefähr 3 Kilometer weg von den Silos in der Nachbarortschaft. Also es war schon sehr, sehr deutlich, was uns da erwarten könnte.
Und in diesem Betrieb passiert nicht zum ersten Mal was?
Ja, genau. Also in diesem Betrieb sind wir regelmäßig zu Gast, sage ich jetzt einmal. Es ist nämlich ein sehr komplexes Betriebsgelände. Es ist ein holzverarbeitender Betrieb, was hauptsächlich Trockenholz verarbeitet. Also da ist kein feuchtes Holz dabei, da ist nur getrocknetes Holz. Er erzeugt Leimbinder, die was er weltweit exportiert. Er hat extrem viel Staub dadurch auch, durch die Hobelarbeiten. Es sind extrem viele Leimarten da gelagert. Also an Gefahrengut scheitert es da auch nicht. Wir haben eben zahlreiche Silos vor Ort. Und dann die zwei, was noch hat, im Prinzip in die Luft gegangen sind, was man auf die Videos mehr als deutlich wahrgenommen hat. Und ja, er hat zwar brandschutztechnisch, spielt dieses Werk alle Stücke, was die DRVB auslässt. Also sie sind wirklich sehr, sehr gut vorbereitet, brandschutztechnisch. Sie haben Flammensensoren, Flammendetektoren, sie haben Funkenzähler. Also da ist schon einiges geboten da vor Ort. Das ist sehr interessant, auch zum Besichtigen. Wir werden auch immer eingebunden bei Erweiterungen. Sie geben sich da sehr viel Mühe. Sie haben eine Brandschutzgruppe vor Ort. Also der Betrieb ist wirklich ein brandschutztechnischer Vorzeigebetrieb, weil er eben auch so viel Risiko bietet.
Machen wir mal einen akustischen Rundgang um das Betriebsgelände. Gib uns mehr Einblicke. Was passiert da genau? Wie sieht es da aus? Was produziert wird, hast du schon erwähnt. Zwei Silos waren betroffen. Wie viele Silos gibt es da? Wie hoch sind die? Und gib uns vielleicht auch ein paar Hintergründe. Was wird in einem Silo in einem holzverarbeitenden Betrieb eigentlich gelagert?
Ja, also das Betriebsgelände ist ja recht groß. Es gibt in diesem Betriebsgelände, das ist unterteilt in drei Werke, also drei große Produktionshallen, eine Versandhalle, diese Silos, wie wir schon erwähnt haben. In diesen Silos werden hauptsächlich die Späne gelagert, die was von der Hobelproduktion und alles kommen. Wobei einer von den Silos ist ein sogenannter Mehlsilo. Da wird Roggenmehl gelagert, der ist brandschutztechnisch und explosionstechnisch ganz eigens betrachtet, weil das Roggenmehl natürlich hochexplosiv sein kann, wenn es in Brand gerottet. Das wird verwendet zum Pellets machen, als Bindemittel. Und die Silos, was betroffen hat, die sind die größten Silos in dem Werksgelände. Die sind knapp über 20 Meter hoch. Und der Silo, was auf dem Video deutlich erkennbar in Flammen aufgegangen ist, da wo die Explosion auch zu hören war im Video, das ist der Sägemehl-Silo mit der feinsten Kategorie des Sägemehls. Der zweite Silo, was gegenüber ist, ist im Prinzip verbunden mit dem Ganzen. Der hat eher gröbere Sägespäne drinnen und da hat sich die Explosion eigentlich so weit in Grenzen gehalten, aber es hat gereicht, um eine Explosionsklappe zu öffnen.
Es gibt ja ein Video zu dieser Explosion, zu diesem Einsatz. Da haben wir auch die Akustik, die wir vorhin gehört haben, rausgeschnitten. Dieses Video habt ihr auf der Website, auf Social Media und das stellen wir auch auf blaulichthelden.at und auf den Blaulichthelden Social Media Kanälen zur Verfügung. Woher ist das eigentlich genau? Warum ist die Explosion da schon zu sehen? Ist das eine Überwachungskamera?
Ja, das Video ist ein privat aufgenommenes Video, eines von vielen, aber eines der spektakulärsten Videos, weil es immer einen groben und recht weitsichtigen Einblick gibt in dieses Firmengelände. Und diesen Silo-Park, nenne ich es jetzt einfach mal, wo die ganzen Silos stehen. Wir sind ja alarmiert worden zum Brandmeldealarm, beziehungsweise haben wir es ja eine Explosion gehört. Und im Video sieht man eine Explosion mit der Sirene schon im Hintergrund. Wir haben ja bei uns generell die Sirene nicht als standardmäßige Alarmierung, sondern ausschließlich die stille Alarmierung und die Sirene nur im Nachgang auf Anforderung des Einsatzleiters, beziehungsweise auf die vom Disponenten der Leitstelle, aufgrund vom Schadensbild, was ihm gemeldet wurde. Die erste Explosion, was ich erwähnt habe, da wo ich bei der Schwiegermutter beim Essen war, das war im Prinzip das Becherförderwerk. Das ist ein Förderwerk, was die Sägespäne von unten, von dem Produktionsniveau, raufhebt in den Silobereich. Das sind alles große Schaufeln, das kann man sich vorstellen, als wie einzelne Metallkübel, da liegt das Sägemehl drin und wird nachher über einen Kettenzug nach oben transportiert und leert im Prinzip die Späne da oben rein in diesen Silo. Auch dieser Bereich ist natürlich voll überwacht, temperaturmäßig überwacht, mit Funkenzähler überwacht. Aber da hat es anscheinend ein technisches Gebrechen gegeben. Es sind viele Lager dort, es ist viel Metall dort und da war anscheinend die perfekte Mischung aus Staub und Hitze, was dort die erste Explosion hervorgerufen hat. In weiterer Folge ist vermutlich dadurch, sind Funken nach oben in den Silo geraten und haben diese perfekte Mischung im Silo durch den Staub nachher ausgelöst. Zeitlich gesehen dürfte das dann diese 1 bis 2 Minuten sein zwischen der Alarmierung beziehungsweise zwischen dem ersten Knall. Zwischenzeitig die Alarmierung zum Brandmeldealarm, weil die Brandmeldeanlage ausgelöst hat, bis hin zum Sirenenalarm. Wo ich die Explosion wahrgenommen habe in Rotholz und die Alarmierung vom Brandmeldealarm eingegangen ist, bin ich mit dem Fahrzeug nach Jembach gefahren. Das dauert ungefähr 3-4 Minuten, bis ich dort bin im Feuerwehrhaus aus dieser Entfernung. Habe ich die Sirene in Jembach schon gehört und in weiterer Folge auch schon die Sirene von der Nachbarfeuerwehr, von der Feuerwehr Buch in Tirol und habe auch schon die starke Rauchentwicklung natürlich wahrgenommen von der Ferne aus. Das dürfte sich dann zeitlich ziemlich mit dem überschnitten, wo das Video dann entstanden ist mit dieser Explosion.
Mhm. Über Instagram fragt uns der Johannes von der Freiwilligen Feuerwehr Patsch, wie kommt es eigentlich zu einer Staubexplosion? Was passiert da chemisch im Hintergrund ganz grob?
Ja, ich bin jetzt ja kein Chemiker, aber doch technisch versiert. Eine Staubexplosion ist im Prinzip das perfekte Gemisch zwischen dem brennbaren Stoff, in diesem Fall das Sägemehl, dem Luftvolumen im Silo und natürlich der Energiequelle, was das Ganze zum Entzünden bringt. In diesem Fall vermutlich ein Funke oder eine Wärmequelle. Es ist interessant vielleicht zum Dazusagen, dass dieser Silo erst ein sehr, sehr feines Sägemehl drin hat. Nachher der Silo ja von oben befüllt wird. Das heißt, es kommt da zu einer recht großen Staubbelastung da drinnen. Und zweitens nur 15% Volumen gefüllt war. Das heißt, wir haben ein sehr großes Gemisch von Luft und Sägespäne da drinnen gehabt, was dann diese Explosion ausgelöst hat.
Das klingt vielleicht jetzt skurril, aber könnte man zusammenfassen, aus Sicht der Feuerwehr ist besser, der Silo ist eher voll als nur halb leer, weil dann weniger Luft und weniger Sauerstoff im Silo vorhanden ist?
Ja, würde ich schon sagen. Ich vergleiche das immer mit einer Spraydose, wenn man sie zum Explodieren bringen möchte. Einfacher geht es mit der leeren bzw. fast leeren Spraydose als mit der vollen.
Mhm, verstehe. Und du hast erwähnt, im Silo verbaut ist ein Funkenzähler. Was ist ein Funkenzähler genau?
Ja, im Prinzip sind alle Rohrleitungen dort im Betriebsgelände, was Sägespäne fördern, sind mit sogenannten Funkenzählern ausgestattet, beziehungsweise auch Flammendetektoren. Die Funkenzähler messen, wie viele Funken durch diese Leitungen durchgehen, wie viele Funken mittransportiert werden. Das lässt sich leider nicht ganz vermeiden. Eine gewisse Anzahl ist laut Norm in Ordnung und ab einer gewissen Anzahl von Funken schaltet die Anlage automatisch ab, sodass nichts eigentlich in diese Silos gelangt. Aber so wie bei allen technischen Einrichtungen, es ist nichts zu 100% sicher, aber 99% wird da schon rausgefiltert.
Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
Entgeltliche Einschaltung kommen.
Das Löschgerät schlechthin im Einsatz. Das ist ganz klar der Feuerwehrschlauch. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was eigentlich in so einem Schlauch steckt? Und was macht einen wirklich guten Schlauch eigentlich aus? Der innovativste Feuerwehrschlauch ist ganz klar der Intrax von Haberkorn. Die Außenlage ist gewohnt gelb, aber hat kleine schwarze Punkte. Das ist die innovative 3D-Noppenstruktur. Dadurch liegt der Intrax nur an diesen kleinen Punkten am Boden auf. Gerade im Innenangriff merkt ihr, dass der Intrax dadurch viel leichter um die Kanten gleitet als ein herkömmlicher Schlauch. Und ihr könnt ihn auch viel leichter nachziehen. Mindestens genauso wichtig ist aber das Innenleben. Der Intrax hält einen besonders hohen Berstdruckstand. Das macht eine eigens entwickelte zweilagige Webtechnik möglich. Über 95 Bar Druck. Zum Vergleich, ein gewöhnlicher Feuerwehrschlauch hält 60 Bar Stand. In der 29. Folge hier im Podcast war ich bei Raphael Gruber zu Gast. Er ist Produktionsleiter bei Haberkorn in Freistadt und er sagt, der Feuerwehrschlauch ist die Lebensader im Einsatz und auch unsere Lebensversicherung. Genau darum ist der Intrax so robust und widerstandsfähig. Wenn ihr den Intrax mal selbst in der Hand haben wollt, dann geht das ganz einfach bei eurem Feuerwehrfachhandel.
Ende.
Was geht da in deinem Kopf vor als Kommandant der ortsansässigen Feuerwehr? Wenn du da hinfährst, die Sirene schon läuft, du kurz vorm Feuerwehrhaus bist, ist, ich sage einmal, diplomatisch die Wahrscheinlichkeit groß, dass du der Einsatzleiter sein wirst als Kommandant in Jenbach. Da fragt uns konkret, oder da fragt dich konkret der Raphael von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbichl und der Florian von der Freiwilligen Feuerwehr Berchtoldsdorf in Niederösterreich, was geht da in deinem Kopf vor? Du sagst, du warst schon ein paar Mal dort, aber was spielt sich da so ab?
Ja, in dem Fall dadurch, dass die Explosionen schon gewesen sind, ist es im Prinzip etwas entspannter, sage ich jetzt einmal ganz salopp gesagt, weil die Silos ja schon explodiert sind oder die Silos können ja nicht explodieren, es explodiert ja der Inhalt, verbrennt ja schlagartig. Somit ist eine Gefahr einer weiteren Explosion schon mal minimiert, solange es diese zwei Silos betrifft, weil diese zwei Silos weiß man halt einfach, dass sie da sich gegeneinander beschicken. mit dem Material. Für mich als Einsatzleiter war es in diesem Fall etwas schwieriger, so einen Einsatz zu leiten. Nicht explizit jetzt wegen dieser Situation, sondern eigentlich fehlt die Vorlaufzeit, weil eine enorme Menge an Mitgliedern und die Nachbarfeuerwehren schon mitalarmiert wurden, bevor ich vor Ort war. War der Vorteil, dass man schlagkräftig aufgetreten ist mit einer großen Anzahl von Einsatzkräften, aber dir fehlt einfach diese paar Minuten Vorlaufzeit, wo du dir selber Gedanken machen kannst, was alarmiere ich, was brauche ich. Ich habe eine große Anzahl an Einsatzkräften, die Adrenalin geladen sind und die was alle arbeiten wollen. Und dann steht in der sogenannten Chaosphase eine gewisse Hektik, was sich aber nach 2-3 Minuten dann wieder beruhigt.
20.40 Uhr natürlich eine gute Zeit für einen großen Einsatz aus Sicht einer freiwilligen Feuerwehr, weil da tendenziell viele Mitglieder zu Hause sind, noch nicht im Bett, schon Abend gegessen haben, ja, so wie du da auch am Tisch gesessen bist.
Und die Explosion gehört haben.
Genau. Und die Frage ist, wie geht man da vor bei einem Löschangriff, wenn es eine Staubexplosion in einem Silo gegeben hat, da die Flammen auch rausschlagen? Möchte wissen, der Florian von der Freiwilligen Feuerwehr Alpbach. Wie geht man vor? Womit löscht man? Mit Wasser? Mit Schaum? Was ist die Lehrmeinung?
Ja, Wasser ist ja bekanntlich das Löschmittel Nummer 1 im Feuerwehrwesen. Das erste Löschmittel der Wahl. Die Silos haben eine Steigleitung, eine trockene Steigleitung mit sogenannten eigentlich sind es ganz normale Sprinkler, was dort verbaut sind. Mit dem benetzt man mal den ganzen Silo mit Wasser, man kühlt ihn runter, man verhindert dadurch weiteren Staub, was brennen anfangen kann. Die Explosionsklappen, was ja jedes Silo eigentlich hat, das sind diese Metallplatten auf der Seite. Wenn man da mal genau schaut, in seiner Ortschaft steht meistens, in jeder Ortschaft steht dann so ein Silo. Diese Explosionsklappen haben ja nur diesen einen Grund, sollte es da drinnen zu einer Havarie kommen, dass die aufgehen, sodass den ganzen Silo nicht zerlegt.
Mhm. Ein Überdruckventil praktisch.
Wie ein Überdruckventil, genau. Die Herausforderung da mit dem Löschen ist die, dass man die Statik des Silos nicht vergessen darf. Man kann jetzt da nicht stundenlang mit Wasser reinlöschen, weil Sägemehl ist etwas leichter wie Wasser. Wenn es nass wird, man weiß es, das Holz geht auf, Holz arbeitet mit Wasser auch und wird schwerer. Und das muss man halt im Hinterkopf haben. Man sollte die Statik des Silos etwas kennen, mit was für ein Silo habe ich es zu tun. Und da ist die Vorbereitung in der Friedenszeit, sage ich jetzt mal, das A und O, dass man weiß, mit was kann ich das löschen. In weiterer Folge haben wir das Ganze mit Schaummittel benetzt. Wir haben das Schaummittel über diese Sprinklerleitung eingeworfen. Wir haben 1000 Liter Schaummittel benötigt. Wir wollten auf Nummer sicher gehen, weil man darf jetzt nicht vergessen, nur weil der Silo offensichtlich von oben her nicht mehr brennt. Unter den Sägespänen sind einzelne Glutnester. Man hat im Deckenbereich, wo die Sprinkler nicht hinkommen, hat man einzelne Glutnester. Es brennt die Filteranlage oben auf. Durch die Explosion hat man unten im Silo-Bereich, wo die Belletrierung stattfindet, unzählige Sekundärbrände, was man abzulöschen hat. Das heißt, es reduziert sich nie auf den Silo selber in so einem Szenario.
Also brennt der Silo dann innen praktisch wie eine Kerze? Würde man jetzt nicht löschen oder was passiert, bis der Löschangriff startet? Da brennt einfach der Inhalt von oben nach unten hinunter.
Ja, genau. Das ist dieses Beispiel, was ich damals in der Zeitung gegeben habe, warum das jetzt so lange dauert, im Nachgang lange dauert, weil die offenen Flammen sind gelöscht, der Brandschutz ist soweit wieder hergestellt gewesen, aber innerlich brennt er. Man muss sich das so vorstellen, dieses Material wird durch diese Staubexplosion ja angehoben, Glutnester fallen drunter, das Sägemehl geht wieder drauf wie ein Deckel und das brennt dann innerlich wie eine Kerze einfach weiter. Da habe ich diesen Vergleich gebracht. Endgültig Brand aus war dann circa 5 Tage drauf, wo das Silo kontinuierlich entleert wurde. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man so ein Silo entleert, weil der zweite Silo, was ja auch betroffen war, der mit den groben Spänen, der war ja zu 85% gefüllt. Und die übliche Vorgehensweise ist, diesen Silo händisch auszuräumen über die Wartungszugänge. was aber allerdings schwierig wird, weil das Material feucht ist, es ist zusammengepresst, es ist komprimiert. Da haben sie im Prinzip die Möglichkeit, dass sie dieses Material verheizen. Das heißt, unterm Silo ist eine Förderschnecke, was das Material abnimmt und in eine Heizungsanlage damit befeuert und die wiederum die Trockenkammern beschickt mit der Abwärme. Und das haben sie da über die Tage hin gemacht und die Brandschutzgruppe vor Ort hat Material von uns bekommen, sollte es zu einer kleinen Havarie kommen, dass sie da schnell eingreifen können.
Wie hoch sind denn die Silos?
Ja, die Silos sind circa leicht über 20 Meter hoch. Mhm. Wir haben eine Teleskopmastbühne, mit denen ist sie ganz leicht erreichbar. Wir haben da mehrere Standplätze um diese Silos herum. Aber bei einem Brand eines solchen Ausmaßes ist bei uns immer ein zweites Höhenrettungsgerät wird da angefordert. In diesem Fall war es die der Stadtfeuerwehr Schwarz.
Wie bekommt ihr das Schaummittel da dann konkret rauf? Du hast gesagt, das ist auch über die Sprinkleranlage gefördert worden?
Genau, das haben wir über unseren Tankwagen mit der Druckschaumzumischung, was er hat, haben wir das in die Steigleitung eingebracht und ist dann oben über die Sprinkleitung abgegeben worden. Wir haben das probiert, also wir haben das vorher noch nie testen können, aber wir haben uns jetzt angeschaut, wie ist die Schaumentwicklung dort, bringen diese Düsen von diesen Sprinklern das überhaupt hin, dass eine ordentliche Schaumdecke entsteht. Aber das hat wirklich wunderbar funktioniert und kann ich wirklich nur weiterempfehlen, sollten andere Kameraden ja ebenfalls einmal in so eine Situation kommen, beziehungsweise über eine trockene Steigleitung mit Sprinklern Schaummittel einblasen wollen.
Ah ja, das klingt spannend, das habe ich so noch nie gehört. Erzähl uns das genauer, wie funktioniert das? Ich brauche ja drei Komponenten für Löschschaum. Ich brauche Wasser, ich brauche Schaummittel und dann auch noch Luft, die dann üblicherweise ja angesaugt wird über das Mittelschaumrohr, über das Schwerschaumrohr zum Beispiel. Irgendwie muss ich ja Wasser und Schaummittel verschäumen, damit das fluffig wird, auf Deutsch gesagt. Also verstehe ich da richtig, dass vor der Steigleitung ein Zumischer in der Löschleitung eingebaut ist, der das Schaummittel anzieht und die Luft kommt dann über die Sprinkleranlage. Das ist ausreichend, dass der Schaum entsteht?
Wir haben das über unseren Tankwagen, haben wir es rauf, also das fertige Schaumwassergemisch über die Trockensteigleitung aufgebracht und oben, wo die Sprinkeldüsen, die haben eine sehr hohe Zerstäubungsrate, wie man es ja kennt, wenn man so einen Sprinkler auslöst. Das ist ein ganz feiner Sprühnebel und da haben wir uns eigentlich gedacht, das könnte funktionieren. Und das hat wirklich so geklappt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben da eine vernünftige Schaumdecke, was von oben her diesen Silo nachher dicht macht.
Spannend, beziehungsweise
ja. die Spannung aus dem Wasser nimmt und das weiter transportiert tiefer rein in den Silo.
Ich verstehe. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass kein Betriebsleiter sowas in Form einer Übung im Vorfeld gern ausprobieren wird, ob das funktioniert.
Nein, da wäre der Schaden recht groß. Unser Problem war nur, wir haben sehr viele Schaummittel bei uns im Feuerwehrhaus gelagert, aber genau an diesem Tag oder in dieser Woche war die Liftanlage defekt und wir lagern das alles im Keller. Und diese 220 Liter Fässer bekommst du einfach nicht über Stiegenhaus mit Manneskraft drauf. Da waren wir auch wieder froh um die Unterstützung der Stadtfeuerwehr Schwarz, die was einen eigenen Wechselladercontainer vorhaltet mit Sonderlöschmitteln, den was wir dann angefordert haben.
Und du hast ja gesagt, Adrenalin geladene Kameraden wären ja genug da gewesen, aber in diesen großen Gebinden tut man sich dann trotzdem ein bisschen schwer.
Genau so ist es, ja.
Wie schaut es eigentlich aus mit Atemschutzeinsatz? War das ein Atemschutzeinsatz? Das möchte Thomas von der Freiwilligen Feuerwehr Tattendorf wissen, weil das klingt ja so, als würde das meiste eigentlich über die Steigleitung passieren und sagst du aber, Hubrettungsfahrzeuge waren trotzdem da, da werde ich oben wahrscheinlich Atemschutzgeräteträger brauchen.
Ja genau, also wir haben diese Komplexität gehabt, dass wir unten im Explosionsbereich des Becherförderwerkes mehrere Sekundärbrände gehabt haben. Da muss man unbedingt mit Atemschutz vorgehen in diesen Bereichen. Das sind geschlossene Bereiche. Wir haben starke Rauchentwicklungen da unten gehabt. Die Explosion hat ja nicht nur den Brand vergrößert unten, sondern es waren die ganzen Glasscheiben von den Produktionshallen hat's zerrissen. Die Brandschutztüren wurden durchgebogen, weil das große Zahnrad, was sicher 500-600 Kilo gehabt hat, durch die Luft geflogen ist, was das antreibt. Also da schaut es noch schon recht spektakulär aus vor Ort. Oben am Silo, wir haben ja da unseren Hubsteiger haben wir prinzipiell als Wasserführung verwendet, nach oben, aufgrund dessen, weil er eben alles verbaut hat bei den Hubsteigern, also die Wasserversorgung und Licht, war über den Hubsteiger. Und der Personentransport, der Atemschutzgeräteträger, ist über die Drehleiter erfolgt. Oben hat es ja mehrere Brände auch gegeben, am Silo selber, von den Abluftfiltern. Jeder Silo hat einen Abluftfilter, der ist natürlich auch lichterloh in Flammen gestanden. Das sieht man auch gut auf den Bildern, wie die Flammen oben aus einem kleinen Kamin rausschlagen. Das ist dieser Abluftfilter. Im Prinzip hat sich der Atemschutzeinsatz in Grenzen gehalten, aber trotzdem, es war ohne Atemschutz ist es ein Arbeiten oben nicht möglich, weil einfach zu viel Brandrauch und Brandgase unterwegs sind.
Was ist eigentlich über die Brandursache bekannt? Kann man die benennen oder ist das eine Verkettung unglücklicher Umstände?
Ja, die Brandursache war da ein technisches Gebrechen. Näheres ist mir auch nicht gesagt worden, aber ich gehe von einem warm gewordenen Lager oder einem Lagerschaden geht aus. Die Anlagen laufen 24/7 und dass da mal etwas Unvorhergesehenes passiert ist, glaube ich, schon sehr realistisch, beziehungsweise auch nichts Ungewöhnliches.
Sind unvorhergesehene Dinge bei euch beim Einsatz passiert? Irgendwelche Learnings, wo du sagst, das würdest du gerne mitgeben, abgesehen jetzt von eurer innovativen Schaumlöschtechnik? Wenn irgendwo in Österreich ein Silo brennt, eine Staubexplosion in einem Silo stattfindet und man da als Feuerwehreinsatzleiter hinkommt, was sind die Dinge, die du mitgeben möchtest?
Ja, da kann ich eigentlich jetzt gar nicht viel mitgeben, weil es war einerseits war es ein beschränktes Ereignis auf einem Zylinder, der was innerlich brennt. Einerseits habe ich den Explosionsschaden rundherum, wo ich auch schauen muss, es hängen Elektroleitungen weg durch die Explosion, es sind Brandschutztüren, was nicht mehr funktionieren. Ich habe eine große Menge an Glasscherben herumliegen. Ich muss Bereiche kontrollieren, wo es auch nicht gebrannt hat, wo man nicht davon ausgeht, dass es brennt, weil in jedem holzverarbeitenden Betrieb ist extrem viel Staub. Man kann da nicht immer Staub sagen, das ist einfach so. Da wird, wo gearbeitet wird, fliegen Späne buchstäblich. Hm. Was mir sehr geholfen hat, war da oben in der Leitstelle wirklich die Intuition des Disponenten, wo es die Alarmstufenhöhung schon vor Ausrücken gemacht hat, weil einfach so extrem viele Anrufer gewesen sind aufgrund dieser beiden Explosionen. Was wir problemmäßig haben wir nur eines gehabt, das waren die Schaulustigen. Es war spektakulär zum Anschauen. Das Werk liegt ja zentral, also von vielen großen Wohnanlagen einsehbar. Das hat sehr viele Schaulustige angezogen. Und das Dramatische an der ganzen Geschichte war, es geht auch die Bundesbahn direkt außerhalb vom Betriebsgelände vorbei und selbst über die Bundesbahngleise sind die Schaulustigen angereist, zu Fuß, was jetzt halt eine zusätzliche Herausforderung gegeben hat für die Exekutive. Der Bezirksfeuerwehrkommandant Eberhard Hanzog hat auf seiner Anfahrt aus dem Zillertal die Lageführung mitalarmiert. Es gibt in jedem Abschnitt eine sogenannte Einsatzlageführung. Die ist aus mehreren Feuerwehren zusammengestellt, aus mehreren Feuerwehrkameraden. Und die kümmern sich dann unabhängig von unserer Feuerwehr jetzt um die Gesamtlagedarstellung. Das ist sehr, sehr hilfreich in so einem großen Szenario, weil es sind ja sehr viele Mitarbeiter noch vor Ort in so einem Betrieb. Sind alle da? Ist keiner mehr in dem Gefahrenbereich? Weil man muss ja wirklich immer von Glück reden, dass da niemand zu Schaden gekommen ist.
Mhm. Wie ist das eigentlich mit der Sirenenalarmierung bei euch in der Gegend? Weil am Video hört man ja eine Sirene. Werdet ihr sonst nicht über stillen Alarm alarmiert?
Wir werden generell nie mit Sirene alarmiert, weil wir sind komplett auf der stillen Alarmierung. Wir haben alle Einsatzcodes haben wir auf die stille Alarmierung hin programmiert. Wir sind dort im ersten Gang, nenne ich es jetzt mal so, als mit dem Stichwort Brandmeldealarm alarmiert worden. Das erfolgt bei uns über die Wechselschleife. Das heißt, die Hälfte der Mannschaft wird zu einem Brandmeldealarm alarmiert. Und durch den vielen oder durch die Explosionen hat es natürlich sehr viele Anwohner aufgeschreckt. Die haben das gesehen, dass Flammen aus dem Silo schlagen, eine starke Rauchentwicklung. Und dadurch hat der Disponent dann auf die Sirene erhöht, wo bei uns dann alle alarmiert sind. Ja, der hat da zeitgleich die Nachbarfeuerwehr alarmiert. Und bei uns ist so, wenn die Sirene alarmiert wird oder mit Sirene alarmiert wird, wird die Betriebsfeuerwehr INIO mit alarmiert. Das ist das Nachbars, der Nachbarbetrieb, was Gasmotoren herstellt. Die haben eine Betriebsfeuerwehr und die rücken dann automatisch mit uns aus.
Ich verstehe. Alex Aschenwald, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Jenbach in Tirol. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Es war sehr spannend, mit dir was über Silobrände und Staubexplosionen zu lernen. Dankeschön.
Ja, danke vielmals. Ich sage danke für die Möglichkeit, dass wir über diesen Einsatz berichten haben dürfen, weil nur gemeinsam sind wir stark und nur gemeinsam profitieren wir von solchen News auch. Und ich möchte aber auch mich ganz herzlich bedanken für die ausgesprochen perfekte und reibungslose Zusammenarbeit von allen Einsatzkräften, was eingesetzt gewesen sind, auch von der Brandschutzgruppe des Betriebes an die Exekutive und dem Roten Kreuz, aber ganz besonders eben an alle beteiligten Feuerwehren für den wirklich professionellen und kameradschaftlichen Einsatz dort an der Einsatzstelle bedanken.
Das klingt nach einer wunderbaren Kameradschaft und einem super Zusammenhalt bei euch im Bezirk Schwaz in Tirol. Alex, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank auch an euch, dass ihr eingeschalten habt bei dieser Folge. Es ist unglaublich, wofür die Feuerwehr so zuständig ist und wie vielfältig Feuerwehreinsätze sein können. Wenn ihr sagt, da gibt es einen Einsatz, da würde ich gerne mehr lernen oder Themen, die euch besonders interessieren, dann schickt uns eure Vorschläge sehr gerne per E-Mail oder über Social Media. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Und wenn ihr Blaulichthelden zum Beispiel auf Spotify hört, auf Apple Podcasts oder über irgendeine andere Podcast-App, dann drückt sehr gerne auf Abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft keine Folge mehr. Und wenn ihr Blaulichthelden über den Browser hört, über blaulichthelden.at ohne App, dann abonniert sehr gerne den E-Mail-Newsletter oder steigt ein in den Blaulichthelden-WhatsApp-Kanal, dann schicken wir euch die neuesten Folgen direkt aufs Handy. Damit vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wär's.